schaffen. Espetxe irrati feminista. Astelenero zazpietan.
Dein feministisches Knastradio. Am Montag um 19 Uhr.
Siz feministlerin kutsak radyosu. Her pazartesi saat 19'da.
Radio Féministe Carcérale. Chaque lundi à 19h.
Feminist Prison Radio. At 7 p.m. on Monday.
La radio feminista prisionera. Todos los lunes a las 7 p.m.
Radio Nasabil Nasrinat. Kilion Panel San Sabagnosa.
Complitza, rompiendo los muros de insolación.
Radio,
radio,
radio, radio. Lora 97,5 megahertz, megahertz, megahertz.
Kämpfe gegen Grenzen. Zum Tag des feministischen Radios nimmt Radia das Asylregime ins Visier. Im ersten Teil hört ihr jetzt ein Interview mit Marian Ebel zur feministischen Asylpetition.
Radio,
Radio, Radio.
Es wurde von verschiedenen Gruppen eine europäische feministische Petition veröffentlicht. Sie fordern das Recht auf Asyl für Frauen, Mädchen und LGBTIA+-Personen, die in ihrem Herkunftsland sexualisierte oder geschlechtsspezifische Gewalt überlebt haben. Einschließlich häuslicher Gewalt, sexueller Ausbeutung, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, Menschenhandel, diskriminierender Gesetze, Abweisung, Entzug der Kinder, sexualisierte Gewalt durch Schleuser oder in Fluchtlagern. Die Petition betont, die spezifischen Fluchtgründe von Frauen, Mädchen und queeren Personen werden in Europa oft nicht anerkannt. Radia hat mit Marianne von Marche Mondiale des Femmes ein Interview geführt. Als erstes haben wir sie gefragt, wem sie diese Petition überreichen werden.
Diese Petition wollen wir der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat, aber auch allen nationalen Regierungen des Schengen-Raums überweisen. Es wird natürlich nicht genügen, viele Unterschriften zu sammeln. Wir wollen eine europäische Kampagne aufbauen, mit so viel und großen Ereignissen wie auch möglich. Wenn wir es schaffen, mit dieser Petition ein europäisches Widerstandsnetz aufzubauen, haben wir vielleicht eine Chance, etwas zu ändern. Sonst gibt es nur ein neuer Text für die Schublade. Und das wollen wir nicht. Die Herausforderung ist natürlich groß. Deshalb richtet sich unser Aufruf an alle, die sich für Menschenrechte einsetzen, aber auch an feministische Kollektive, Gewerkschaften, politische Parteien und an deren Aktivisten und Aktivistinnen.
Was beinhaltet die Forderung, das Recht auf internationalen Schutz durch konsequente Anerkennung spezifischer Asylgründe für Frauen, Mädchen und LGBTQA+-Personen zu gewährleisten?
Diese Forderung umfasst auf jeden Fall einen systematischen Zugang zu Strukturen, zur Identifizierung und zur Unterstützung der Opfer von Menschenhandel und Opfer von sexueller Gewalt. Aber auch die Schaffung von angemessenen Bedingungen für die Prüfung von den Asylanträgen. Die Präsenz von Sozialarbeiterinnen, Dolmetscherinnen, weiblichem Gesundheitspersonal, Psychologinnen und Anwältinnen, die für LGBTIK+ sensibilisiert sind und auf all diese Gewaltprobleme, sollte in allen Unterkünften und Aufnahmezentren sichergestellt werden. Die Inhaftierung von Frauen und ihren begleitenden Kindern, von Mädchen und LGBTIK+-Personen im Exil muss verboten werden. Absolut. Es sollte für alle Menschen verboten sein. Aber die Dublin-Vereinbarung auch darf nicht für schutzbedürftige Menschen gelten. Die Anwendung der Souveränitätsklausel für Frauen, Mädchen und LGBTIK-Plus-Personen muss für sie systematisch erfolgen. In einem Wort, alle Opfer sexueller Gewalt und Opfer von Menschenhandel müssen ein Recht auf Asyl bekommen. Und auch ein Recht auf alles, was sie benötigen, um sich ein neues und gesundes Leben in unseren Ländern aufbauen zu können.
Inwiefern hat das von der Europäischen Kommission im September 2020 vorgestellte Migrations- und Asylpaket die Situation von asylsuchenden Frauen, Mädchen und LGBTIQ+-Personen erschwert?
Das Migrations- und Asylpaket zielt vor allem darauf, den Zugang zu Europa zu beschränken. Es erschwert die Situation aller Asylsuchenden und muss deshalb auch absolut bekämpft werden. Wir verurteilen dieses Paket, das die Interessen der EU und nicht die Rechte der schutzbedürftigen Migrantinnen und Migranten verteidigt. Eine Verschärfung des Grenzregimes, beschleunigte Verfahren und das Herausfiltern an den Außengrenzen der EU, die Abwälzung der Aufnahme- und Asylverfahrenspflicht auf Nicht-EU-Länder wie die Türkei und erleichterte Abschiebungen sind das Rückgrat dieses neuen, inakzeptablen Pakets. Die Unmöglichkeit, Asylanträge in den Botschaften der EU-Mitgliedsländern zu stellen, hat seit Jahren das Mittelmeer in einen riesigen Friedhof verwandelt. Das ist ein großer Skandal für Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Sind die beschleunigten Verfahren zur Prüfung der Asylanträge an der EU-Außengrenze noch schlimmer. Die besonderen Fluchtursachen und Schutzbedürftigkeiten von Frauen mit reisenden Kindern, Mädchen und LGBTIK+-Personen können überhaupt nicht berücksichtigt werden. Deshalb fordert die Petition erleichterte rechtliche Möglichkeiten für Frauen, Mädchen und LGBTIK+-Menschen, so dass sie in Europa Asyl bekommen. Das ist eigentlich eine kleine Forderung, aber mit einem großen Effekt für viele Menschen. Es wäre ein kleiner Schritt auf den richtigen Weg.
Die Petition startet am 11. November. Bis dann brauchen Sie mehr Unterstützung für die Kampagne, für Unterschriftensammlung und Aktionen. Die Kampagne dauert 6 Monate. Marianne betont:
Natürlich reicht es nicht aus, die Petition zu unterschreiben, um etwas zu bewirken. Aber das Unterschreiben ist doch wichtig. Mit dieser Petition wollen wir aber auch ein Instrument bauen, um ein militantes Netzwerk des Widerstandes auf europäischer Ebene zu haben. Die Petition soll uns dazu helfen.
Alle, die sich an der Petition beteiligen wollen, können sich melden bei info@feministasylum.org. Das ist info@feministasylum.org.
Curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo
y no querer vivir y no querer morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, toda o ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...
Kämpfe gegen Grenzen. Asylregime in der Schweiz. Fokus Brava. Die Schweiz hat 2017 das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ratifiziert. Diese sogenannte Istanbul-Konvention hat das Ziel, geschlechtsspezifische und familiäre Gewalt an ihren Wurzeln zu bekämpfen und die Rechte der Gewaltbetroffenen auf Unterstützung und Schutz durchzusetzen. Die Istanbul-Konvention definiert geschlechtsspezifische Gewalt als Menschenrechtsverletzung und eine Form von Diskriminierung gegenüber Frauen. Die Konvention trat 2014 in Kraft und wurde bis Ende 2017 von 28 Staaten ratifiziert. Die Vertragsstaaten anerkennen mit der Konvention, dass die ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern eine zentrale Ursache von Gewalt gegen Frauen sind und diese hält wiederum Geschlechterhierarchien aufrecht. Um dieser Wechselwirkung zwischen Gewalt und Ungleichstellung entgegenzutreten, ist die Istanbul-Konvention ein rechtsverbindliches Instrument gegen Gewalt, aber auch für Gleichstellung. Die Konvention schließt niemanden aus. Die Konvention gilt ausdrücklich für alle Gewaltbetroffenen und ohne Diskriminierung aufgrund des biologischen oder sozialen Geschlechts, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität, des Alters, des Gesundheitszustands, einer Behinderung, des Familienstands, des Migrations- oder Flüchtlingsstatus oder des sonstigen Status. So steht es im Artikel 4 der Istanbul-Konvention. Die Präventionsmaßnahmen und Unterstützungsangebote müssen also die Bedürfnisse von allen abdecken und für alle zugänglich sein. Soweit die Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus? Radia hat mit Georgiana Ursprung von der feministischen NGO Brava, ehemals Terre des Femmes Schweiz, gesprochen und sie gefragt, wie es grundsätzlich mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz aussieht.
Die Schweiz hat die Istanbul-Konvention vor gut 3 Jahren ratifiziert. Also seit dann ist sie in Kraft. Und jetzt in diesem Jahr hat der Bund hat einen Staatenbericht veröffentlicht, in dem er darlegt, was er bereits umgesetzt hat von der Istanbul-Konvention, also wo er steht bei der Umsetzung dieser Konvention in der Schweiz. Und ganz viele NGOs, das sind die NGOs von dem Netzwerk Istanbul-Konvention, das sind über 100 verschiedene Organisationen und Fachstellen, die zum Thema Gewalt an Frauen arbeiten, die haben gleichzeitig einen sogenannten Alternativbericht veröffentlicht, um ihre Sicht bezüglich der Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz darzulegen. Die Berichte, also insbesondere natürlich der alternative Bericht von den NGOs, zeigen auf, dass es noch ganz viel zu tun gibt bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also es gibt durchaus auch Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Aber es gibt einfach noch auch noch sehr vieles zu tun. Zum Beispiel, dass es eine 24-Stunden-Beratungsangebot gibt für gewaltbetroffene Frauen. Das gibt es immer noch nicht in der Schweiz, obwohl das in der Istanbul-Konvention so gefordert wird. Dass auch die Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, dass die intersektional umgesetzt werden. Also das heißt, dass die Angebote auch zugänglich sind für migrantische Personen, aber auch für Personen mit Behinderungen, für Transpersonen, für Personen, die in sehr abgelegenen Regionen der Schweiz wohnen und so weiter und so fort. Also dass die möglichst zugänglich sind für alle Gewaltbetroffene. Also es gibt noch sehr viele Baustellen, auch bekannt ist zum Beispiel, dass es in den Frauenhäusern noch viel zu wenig Plätze gibt und dass es auch kantonal große Unterschiede gibt, wo die Kantone stehen bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. Genau, das sind so einige der wichtigen Punkte. Es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, die der Bericht der NGOs, der Alternativbericht der NGOs, der ist über 100 Seiten lang, also da sind noch ganz viele Forderungen drin, was es noch alles braucht, um gegen Gewalt an Frauen vorwärts zu kommen. Dieser Bericht kann auf der Webseite vom Netzwerk Istanbul-Konvention auch runtergeladen werden, falls sich da jemand auch vertiefen möchte und genau anschauen möchte, was da in den verschiedenen Themenbereichen die Forderungen sind.
Warum gibt es einen Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz?
Brava, ehemals Terre des Femmes, hat gemeinsam mit der FIZ sowie mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe einen alternativen Vertiefungsbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz verfasst. Und zwar zum Thema der Situation geflüchteter Frauen bezüglich Gewalt, weil das wiederum ein ganz großes Kapitel ist, leider, um da wirklich so im Detail darlegen zu können, was dort noch alles nötig ist, um Gewalt gegen geflüchtete Frauen im Speziellen zu bekämpfen. Dieser Bericht heißt Alternativbericht, weil er eben die Sicht von NGOs, von unabhängigen Organisationen, Fachstellen darlegt und nicht ein Bericht vom Bund ist, also von den offiziellen Behörden, weil es eben wichtig ist, dass auch die Sicht dieser unabhängigen Organisationen gehört wird, weil die Behörden, die selbst ja eigentlich gerade jetzt bezüglich geflüchteten Frauen ja zuständig sind für die Asylentscheide, für die Unterbringung und Betreuung dieser Personen, da oft halt auch also keinen unabhängigen Blick auf die Situation haben und es sehr wichtig ist, dass die Situation von einer unabhängigen Perspektive dargestellt werden kann und dass das auch gehört wird, weil sonst ganz viele Informationen überhaupt nicht gehört werden.
In Bezug auf die Situation von geflüchteten Frauen, was sind die größten Lücken in der Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz?
Bezüglich geflüchteten Frauen in der Schweiz und die Gewalt, die sie erleben, gibt es wie verschiedene Themenbereiche. Also geflüchtete Frauen in der Schweiz erleben oft Gewalt. Also die meisten Frauen, die in die Schweiz flüchten, haben in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht oder beiden Gewalt erlebt, in verschiedenste Formen von Gewalt. Das kann sexualisierte Gewalt sein, es kann aber auch physische Gewalt sein, es kann psychische Gewalt sein. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Gewalt. Oft sind es auch mehrere Formen, die zusammenkommen. Aber fast alle haben Gewalt erlebt, genau aufgrund ihres Geschlechts. Das können Vergewaltigungen sein, das können teilweise kommt es auch zu Geiselnahmen, das kann auch Folter in Gefängnissen sein, es kann Zwangsheirat sein, je nach Region kann es zum Beispiel auch Genitalbeschneidung sein, die sie erleben, das kann häusliche Gewalt sein, die sie im Herkunftsland erleben und dann teilweise sich auch auf der Flucht erleben, teilweise ist es auch so, dass die schwierige Situation auf der Flucht dann häusliche Gewalt verstärkt oder dass sie dann erst aufkommt aufgrund des erlebten Stresses innerhalb der Paarbeziehung. Das kann sonstige geschlechtsspezifische Erniedrigungen sein, die sie erleben durch Behörden oder Polizei oder auch im Flüchtlingslager. Das können eben sexualisierte Belästigungen sein und so weiter und so fort. Genau. In der Schweiz selbst erleben geflüchtete Frauen Gewalt in den Asylzentren. Das hat jetzt ein paar Verbesserungen gegeben. Seit ein, zwei Jahren sind da Maßnahmen umgesetzt worden oder sind an der Umsetzung dran. Zum Beispiel, dass es der Zugang zu den Sanitäranlagen besser beleuchtet ist, dass die Asylzentren besser, also konsequenter Geschlechter getrennt sind, dass alleinstehende Frauen in neuen Räumen schlafen, wo keine Männer sind und so weiter. Aber auch da gibt es, auch in den Bundesasylzentren, also in allgemeinen Asylzentren, gibt es weiterhin viel Potenzial. Also gibt es weiterhin viel zu tun, damit sich geflüchtete Frauen sicher fühlen können. So bräuchte es mehr auch frauenspezifische Aufenthaltsräume, wo einfach die Frauen unter sich sein können und sich sicher fühlen können, auch außerhalb ihres Schlafraums. Es bräuchte mehr Privatsphäre, Möglichkeiten des Rückzugs, gerade eben weil viele Frauen Gewalt erlebt haben, ist es sehr wichtig, dass sie sich auch zurückziehen können, wenn sie einen Bedarf haben, dass sie eine Privatsphäre haben. Genau, dass die Sanitäranlagen konsequent auch mit Sichtschutz geschlechtergetrennt sind, dass die Zugänge da zu den Sanitäranlagen sicher sind, dass sie nicht weit gehen müssen, dass sie nicht an den Zimmern der Männer vorbeigehen müssen, dass eben die Lichtverhältnisse gut sind und allgemein müssen halt auch, also allgemein sind diese Zentren, Asylzentren nicht geeignet eigentlich für die allermeisten Frauen, die eben, weil sie Gewalt erlebt haben, weil sie sehr schwierige Verhältnisse erlebt haben auf der Flucht, bräuchten sie eigentlich Räume, wo sie zur Ruhe kommen könnten, wo sie sich sicher fühlen. Und das ist grundsätzlich in den Asylzentren, weil die so groß sind und so auf sehr enge Verhältnisse dort herrschen, ist das kaum möglich für die allermeisten der geflüchteten Frauen. Viel besser wäre es, wenn sie wirklich einen Raum haben, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch selbstbestimmt den Raum gestalten können, wo sie selber kochen können. Das ist oft auch ein Bedürfnis von vielen Frauen oder Geflüchteten allgemein, dass sie das kochen können, was sie sich gewohnt sind zu den Zeiten, wo sie die für sie passen, also dass sie viel mehr Selbstbestimmung auch erleben könnten, als es aktuell in diesen Asylzentren ist, wo vieles von außen vorbestimmt ist, wie es abzulaufen hat. Zudem müsste halt auch die Betreuung viel tatsächlich dem Begriff Betreuung entsprechen. Oft haben die Betreuungspersonen nicht die nötige Zeit, um sich wirklich um die Bedürfnisse der Frauen zu kümmern. Und zudem ist es auch so, dass viele nicht ausreichend auf das Thema geschlechtsspezifische Gewalt, geschlechtsspezifische Bedürfnisse spezialisiert sind, dass sie da keine Schulung haben und deshalb auch nicht auf diese geschlechtsspezifischen Bedürfnisse reagieren können oder auch nicht erkennen können, wenn Frauen Gewalt betroffen sind. Sie wissen auch nicht, wie damit umgehen, an wen sie sich wenden sollen, also was für Unterstützung dann nötig wäre. Da ist auch noch großer Bedarf an konsequenter Ausbildung bezüglich dieser Thematik bei den Betreuungspersonen im Asylbereich. Und das auch, also nicht nur die Betreuungspersonen, sondern auch das medizinische Personal, das Sicherheitspersonal müsste zu diesen Themen geschult werden, damit sie wirklich adäquat auf die Bedürfnisse von geflüchteten Frauen reagieren können, insbesondere auch eben, wenn sie Gewalt betroffen sind, dass sie wissen, was diese Frauen brauchen, wie zu reagieren ist, damit sie zu der nötigen Unterstützung kommen. Genau, das sind mal so ein paar Punkte, die so im Bereich Betreuung und Wohnen in den Asylstrukturen, so ein paar der Themen, es sind natürlich eine lange Liste, da gibt es noch viele weitere Themen, die sehr wichtig wären. Aber auch wichtig ist zudem der ganze Asylprozess, also dass dort das Vorbringen der geschlechtsspezifischen Gewalt, dass da dem mehr Glauben geschenkt wird. Das ist immer noch ein großes Problem, dass viele Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt berichten, dass dort oft das nicht geglaubt wird, dass sie teilweise auch bis ins Detail sexualisierte Gewalt schildern müssen, was auch nicht den UNO-Richtlinien entspricht und nur oft retraumatisierende Wirkungen hat und oft auch nicht die Glaubwürdigkeit erhöht, sondern es ist auch oft ganz, ganz üblich, dass bei sexualisierter Gewalt dann auch Verdrängungsmechanismen passieren, die dazu führen, dass sich Frauen nicht mehr an die Details erinnern können. Also da werden auch viel zu hohe Maßstäbe angesetzt oder falsche Maßstäbe an die Glaubwürdigkeit angesetzt, die keinen Sinn machen, was dazu führt, dass dann eben Frauen nicht geglaubt wird und sie dann entsprechend nicht Asyl gewährt kriegen. Das ist ein großes Problem. Auch für LGBTI-Personen, da gibt es auch immer noch viel zu hohe Maßstäbe an die Glaubwürdigkeit oder dass auch viel zu oft erwartet wird, dass sie halt ihre Geschlechtsidentität oder sexuelle Ausrichtung halt diskret ausleben müssen und dann haben sie ja keine Verfolgung zu befürchten. Das ist oft ein Argument, das kommt von den Behörden und dass solche Erwartungen, das ist einfach nicht haltbar. Genau, oft sind auch die Zuständigen für die Asylentscheide nicht ausreichend geschult zu geschlechtsspezifischen Themen. Das wäre aber zwingend nötig, damit sie auch die Sensibilisierung mitbringen und überhaupt diese Gespräche so führen können, wie es nötig wäre, damit die Frauen das Vertrauen aufbringen können, um überhaupt von ihren Erlebnissen zu berichten, was innerhalb des Asylprozesses sowieso schwierig ist, weil da ein großes Misstrauensverhältnis ja herrscht gegenüber den gesuchstellenden Personen. Aber dass zumindest ein bisschen mehr Sensibilisierung und Kompetenzen bezüglich Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt von Seiten der Entscheidungsträgenden vorhanden wäre, das wäre sehr wichtig. Genau, auch da gibt es noch ganz viele Forderungen bezüglich Asylprozess, dass der geschlechtsspezifischer ausgerichtet wäre, dass die Frauen Gewalt erlebt haben, bessere Chancen haben oder überhaupt Chancen haben, überhaupt von einem Erleben zu berichten. Weil eben das ist ja auch nur möglich, wenn sich die Frauen ein gewisses Niveau an Vertrauen haben. Und dass, genau, dass dann die Entscheider auch die geschilderte Gewalt eher berücksichtigen, als das bisher der Fall war. Und dass die erlebte Gewalt ernster genommen wird und eher geglaubt wird und nicht grundsätzlich angezweifelt wird, wie das leider immer noch sehr häufig der Fall ist.